Eine Reise in die Ukraine, um vor Ort sich ein eigenes Bild der Lage zu machen, mit Verantwortlichen zu sprechen, zu verstehen, welche Bedarfe die Ukraine derzeit hat. Matthias Witt und Wolfgang Richter von der WIMCOM waren gerade in der Ukraine. Eine Reise unter schwierigen Bedingungen und mit vielen wertvollen Gesprächen und Begegnungen. Wir nehmen uns jetzt die Zeit und sprechen drüber. Hier bei Inside Military Business. Inside Military Business. Der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military. Und hier erklären wir, wie es funktioniert. Das wird eine ganz spannende Folge und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich richtig drauf gefreut. Schön, dass du mit dabei bist, lieber Matthias Witt. Hallo, grüße dich.
Hallo Tom.
Und schön, dass du mit dabei bist, lieber Wolfgang Richter, heute zum allerersten Mal. Ich grüße dich.
Hallo Tom.
Wolfgang, wollen wir mit dir anfangen, bevor wir gleich ins Thema einsteigen? Magst du dich zunächst mal ganz kurz vorstellen?
Bitte? Ja, gerne. Ich bin Brigadegeneral AD Wolfgang Richter, war 43 Jahre lang Soldat. In meiner letzten Funktion war ich der Beauftragte für Erziehung und Ausbildung des Generalinspekteurs. Habe 4,5 Jahre lang die Fähigkeitsanalyse für die Bundeswehr geleitet und war über 8 Jahre in internationalen Verwendungen, hauptsächlich in der NATO. Seit 5 Jahren unterstütze ich Matthias bei allen militärischen Fragen. Und durch die vielen Verwendungen, die man so durchläuft, habe ich natürlich gute Einblicke in Breite und Tiefe sowohl in der Bundeswehr als auch in der NATO gewinnen können.
Matthias, das ist schon ziemlich unglaublich, dass Menschen wie Wolfgang Richter für euch arbeiten, oder?
Ja, das freut uns sehr, zumal Wolfgang und ich uns ja seit knapp 40 Jahren kennen. Also ich bin am 1.7.87 als Panzergrenadier, als Rekrut in die Einheit, in die Kompanie eingestiegen, in der Wolfgang Kompaniechef war. Und aus diesem kameradschaftlichen Verhältnis hat sich eben auch ein sehr intensives freundschaftliches Verhältnis ergeben, natürlich auch mit all dem Vertrauen, was über Jahrzehnte aufgebaut werden konnte. Und ich bin eben sehr froh, dass Wolfgang eben, so wie er das beschrieben hat, auch Teil des WIMCOM-Teams ist.
Eigentlich unvorstellbar, wenn man vor 40 Jahren euch gesagt hätte, in 40 Jahren, da gibt es einen bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und ihr fahrt nach Kiew, um vor Ort Gespräche zu führen. Lasst uns direkt darüber sprechen, lieber Wolfgang. Wie und unter welchen Bedingungen seid ihr überhaupt dorthin gekommen?
Also das war eine recht beschwerliche Reise, sage ich mal. Am einfachsten war noch der Flug von Frankfurt nach Krakau. Aber dort mussten wir uns dann erstmal Bahntickets besorgen, um bis nach Kiew zu kommen. Sind mit einem Zug von Krakau an die Grenze zur Ukraine nach Przemyśl gefahren. Dann mussten wir umsteigen auf eine Breitspur, auf einen Breitspurzug und sind dann über Nacht in einem Nachtzug bis nach Kiew gefahren. Also wir waren fast 24 Stunden unterwegs und dann ging es ja am nächsten, weil wir morgens angekommen sind, am nächsten Tag, am nächsten Morgen gleich weiter mit den ersten Gesprächen und Treffen.
Wen trifft man da im Zug und hat man dabei ein mulmiges Gefühl?
Na, im Nachtzug waren nicht viele zu treffen. Wir waren da im Grunde genommen unter uns und insgesamt war der Zug auch nicht doll belegt. Wir hatten uns das auch anders vorgestellt. Wir hatten uns auch vorgestellt, dass es ein bisschen gruseliger wäre. Aber es ist relativ ruhig gewesen und wir sind da ganz gut durchgekommen.
Matthias, wie war das für dich? Ein mulmiges Gefühl dabei gehabt irgendwann mal während der Fahrt?
Also komischerweise war das mulmige Gefühl vor allen Dingen in Polen, also an der Grenze zwischen Polen und Ukraine, als wir da an dem Bahnhof gewartet haben und als wir nachher auch in diesem berühmt-berüchtigten Nachtzug auch eingestiegen sind, da war eben eine sehr komische Atmosphäre, die ich jetzt auch nur so erstmal wahrgenommen habe, ohne genau rational erfassen zu können, warum das auch komisch war. Vielleicht war das so diese Situation, dass wir wussten, wir haben jetzt, nachdem wir eingestiegen sind in den Zug, 10 Minuten später auch den Grenzübertritt. Und dann haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten, muss der jetzt abgedunkelt werden oder fahren wir mit offenen Fenstern dann eben auch durch die Ukraine. Wir konnten das nicht so einschätzen, dass es ja, verhältnismäßig einfach war, dann eben auch in die Ukraine zu fahren. Aber einfach auch eher so im Nachhinein, weil wir wussten ja auch gar nicht so wie Wolfgang das auch dargestellt hat, was eigentlich auch auf uns zukommt.
Und das war auch ganz interessant. Die Hinfahrt war relativ wenig los im Zug. Auf der Rückfahrt war der Zug brechend voll. wir haben kaum Tickets bekommen, um wieder zurückzukommen. Und man kann die hier nicht in Deutschland bei uns lösen. Also waren wir auch darauf angewiesen, das vor Ort zu machen, was natürlich in Unkenntnis der Sprache auch nicht so ganz einfach war. Und Englisch ist da noch nicht so verbreitet wie bei uns.
Mhm. Matthias, warum habt ihr diese Reise gemacht? Warum habt ihr diese Strapazen auf euch genommen?
Ja, Tom, wir haben uns überlegt, erstmal für WIMCOM, aber auch für all die Kunden, die wir beraten, ob es reicht, immer so aus der Ferne, so aus 1500 Kilometern heraus, die Geschehnisse in der Ukraine, die militärischen Bedarfe tatsächlich definieren und auch ableiten zu können und dann eben nur auf der Grundlage mitzudiskutieren, was man so aus den unterschiedlichen Informationsquellen auch erhalten kann. Oder ob es, und das liegt ja auch in der Natur des Soldaten, dass er eigentlich, oder auch des ehemaligen Soldaten, dass er sich eben auch immer ein Bild von vor Ort machen möchte. Und wir haben eben überlegt, dass es jetzt schon wichtig ist, dass wir jetzt eben auch diese Strapazen auf uns nehmen und vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wie immer die Gefährdungslage ist. Aber es war jetzt schon einfach so ein Punkt erreicht, wo wir aus den internen Gesprächen, aber auch aus den Gesprächen mit unseren Kunden heraus gesagt haben, jetzt müssen wir rüberfahren, um uns auch ein eigenes Bild zu machen. Und das war auch genau die richtige Entscheidung.
Wolfgang, wen habt ihr wo als erstes getroffen?
Also wo, möchte ich hier nicht sagen. Es war in Kiew. Mhm. Wir haben mit einem ehemaligen ukrainischen Vier-Sterne-General gesprochen, der heute Berater von Präsident Zelensky ist. Und der hat uns mit einigen hochkarätigen Gesprächspartnern zusammengebracht, die an der Entwicklung verteidigungsrelevanter Produkte beteiligt sind. Durch den Berater des Präsidenten haben wir deutliche Einblicke in die Situation in Kiew erhalten, aber auch in der Ostukraine und speziell in der Kampfzone. Er hat dann ausgewählte Bedarfe aufgezeigt und die sind dann von den übrigen Gesprächsteilnehmern vertieft und spezifiziert worden. Die Ukraine ist halt ein Land im Krieg und braucht fast alles, was zum Schutz der zivilen Bevölkerung und auch zur Verteidigungsfähigkeit gebraucht wird.
Da muss ich direkt nochmal nachfragen, wie entsteht ein solcher Kontakt? Also man kann ja nicht einfach da hinfahren und irgendwo an der Tür klingeln. Matthias, man muss ja vorher irgendwie Kontakte aufgenommen haben, oder?
Ja, wir haben seit Beginn des Jahres einen Deutschen in der Ukraine, der ist seit 30, 35 Jahren dort. Und mit dem haben wir eben auch eine sehr intensive Beziehung in den letzten Monaten eben auch aufgebaut, weil wir natürlich auch das Vertrauen brauchten, die Grundlage, um uns selbst möglichst nicht in Schwierigkeiten zu bringen, weder auf der Reise nach Kiew noch in Kiew vor Ort. Weil es immer ganz schwer ist, natürlich auch die Gefährdungslage dort auch einzuschätzen. Und auf der Grundlage dieses Kontaktes sind wir dann eben auch an die Gesprächspartner, Wolfgang hat es ja gerade angesprochen, dass wir mit einem Vier-Sterne-General eben auch gesprochen haben, der eben auch sehr nah an Zelensky dran ist. Und diese Art von Gesprächen brauchen wir natürlich auch, um eben auch für uns bestimmte Dinge auch einschätzen zu können. Es war, als wir hier losgefahren sind in der vergangenen Woche, aber nicht genau klar, wen wir wann und auch unter welchen Umständen treffen. Es ist natürlich klar, dass wir in den Regierungsgebäuden in der Ukraine, die werden auch bewacht, aber da sitzt eigentlich keiner, sondern die sitzen eben alle irgendwo anders.
Mhm. Wolfgang, spürt man, dass das eine andere Gesprächsgrundlage ist, wenn das Gegenüber weiß, du bist auch ein General?
Ja, sehr deutlich. Das war, ich denke mal, in der einen oder anderen Situation auch ein Türöffner, dass wir sehr offen sprechen konnten, dass wir Dinge auch gezeigt bekommen haben, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte. Obwohl Matthias ja auch der Hauptansprechpartner dort war und für die ukrainische Seite der wichtigste Mann war, habe ich immer wieder festgestellt, dass der Fokus und auch der Blick immer wieder zu mir rüber gewandert ist, wie ich denn auf bestimmte Hinweise, Antworten, Fragen reagiert habe.
Hm. Matthias, im Gespräch mit dem General, hat er nur auf die Ukraine geschaut oder hat er auch einen Blick auf Deutschland geworfen, wie man hier aufgestellt ist und vielleicht daraus auch Bedarfe, Wünsche geäußert? Wie läuft sowas?
Also alle Soldaten, mit denen wir in der Ukraine gesprochen haben, aber eben auch der General, guckt natürlich vor allen Dingen erstmal auf sein Land. Der guckt auf Deutschland, auf uns Deutschen, schon als Unterstützer und auch Freunde der Ukraine. Es wurde sehr wertgeschätzt, dass wir vor Ort waren und dass wir uns jetzt nicht davon abgehalten haben, dass es eben in Kiew nur bedingt sicher sein kann, so wie überall in der Ukraine. Und er weiß eben auch schon zu schätzen, dass wir das Gespräch eben auch vor Ort mit ihm gesucht haben. Der weiß aber auch einzuschätzen, dass zwischen Deutschland und der Ukraine in Anführungsstrichen nur noch Polen ist und dass zwischen Berlin und Kiew diese 1400 Kilometer nur sind. Und natürlich kennt ein Vier-Sterne-General, aber auch jeder erfahrene Soldat eben auch die Reichweite von Raketen und kann damit schon einschätzen, dass wir natürlich eben auch, ich sag mal, nah auch an diesem Krisenherd, an diesem Krieg räumlich eben auch schon nah dran sind, weil es eben in Europa der Krieg auch stattfindet. Das heißt, zusammengefasst, der guckt schon sehr auf sein Land, weil dort eben die Betroffenheit dort ist, weil dort die ganzen Toten und Verletzten sind. Und der weiß aber schon sehr zu schätzen, dass wir als Deutschland ganz nah an deren Seite sind und auch mit Milliarden unterstützen und eben auch mit viel Waffensystem und ich sag mal weiterem Gerät.
Wolfgang, in Deutschland und in der Diskussion hört man immer wieder, Munition, 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 das ist der allergrößte Bedarf, den die Ukraine hat. War das vor Ort auch so oder habt ihr mehr erfahren?
Ja, Munition aller Kaliber sind schon ein Schwerpunkt, aber es geht auch um Ersatzteile, es geht um Instandsetzungen, es geht um Logistik. Die Abnutzung an Waffen und Gerät in so einem heißen Krieg sind natürlich enorm. Und Motoren, Getriebe und Rohre werden dort in wenigen Wochen viel stärker belastet als bei uns in mehreren Jahren. Das heißt, Ersatzteile bzw. Produktionslinien für einzelne Produkte oder Teile werden da schon gebraucht. Aber es geht auch um Raketen, um Fahrzeuge, Artillerie, Drohnen, elektronische Kampfführung, Minenräumung und Kampfmittelbeseitigung und Schutz des einzelnen Soldaten. Wir haben zum Beispiel ein System gesehen, das vergleichbar unserer Mobastwesten ist. Aber insgesamt ist festzustellen, die Ukraine will einfache, sofort einsetzbare Systeme, die auch vor Ort repariert werden können. Aber, und das auch auf die Frage, denken die nur an die Ukraine oder auch darüber hinaus, man denkt auch schon an die Zeit nach dem Krieg und wie kann man das Know-how vielleicht auch bei uns im Westen nutzen oder Dinge auch zu uns in den Westen rüber verkaufen.
Matthias, wenn man jetzt keine Erfahrung hat mit schweren Krisen oder mit Krieg, und dann trifft man eine Bevölkerung in einem Land, die dem Ganzen ausgesetzt ist. Was macht das mit der Bevölkerung? Wie hast du die wahrgenommen? Wie gehen die mit diesem Thema um?
Ja, es ist so, dass wenn man auf diese Bevölkerung trifft, man sich eben überlegt, wie robust müssen die sein, wie willensstark müssen die sein, um, das ist ja nach deren Wahrnehmung, schon jetzt mehr als 10 Jahre im Krieg zu sein, weil die weniger jetzt den Überfall im Februar 2022 als Kriegsbeginn sehen, sondern die Annexion der Krim und damit eben auch über einen kompletten 10-Jahres-Zeitraum. Dann überlege ich mir natürlich jetzt diese Diskussion in Deutschland, die wir haben in Bezug auf die Kriegstüchtigkeit und politisches Ziel. Das ist ja auch vom Minister und auch vom Generalinspekteur so ausgegeben, dass wir das bis 2029 erreichen wollen. Und dann macht man sich eben schon viele Gedanken, wie sind wir selbst so aufgestellt, also auch in Bezug auf mentale Resilienz, auf die Willenskraft und sind wir vielleicht sehr viel gemütlicher hier aufgestellt. Und dann ist es so, dass wir ja mit ganz vielen Soldaten, aber auch Zivilisten in der Ukraine gesprochen haben. Und zumindest ich so gespürt habe, mit welcher Willenskraft die unterwegs sind. Und das war also ein ganz besonderer Moment, dass wir eigentlich immer wieder auch gehört haben, wir wollen siegen. Also dieser Siegeswille ist unheimlich ausgeprägt und das gibt denen auch unheimlich viel Energie, unheimlich viel Power. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, Tom, dass wir beispielsweise auch mit einem Arzt gesprochen haben. Und dieser Arzt, der hat sich sehr viel mit posttraumatischen Belastungsstörungen auseinandergesetzt, PTBS. Und das gilt ja nicht nur für Soldaten, sondern gilt gleichermaßen auch mindestens genauso für die Zivilbevölkerung. Und das ist jetzt ein Thema, was wir ja auch aus den Einsätzen, aus zum Beispiel auch aus Afghanistan kennen, wenn die Soldaten eben mit diesen Belastungsstörungen zurückkommen. Aber wenn wir jetzt auf ein Land gucken, was schon 12.000 Tote zu verzeichnen hat jetzt über die letzten 10 Jahre und das Doppelte an Verletzten, dann muss man sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass eigentlich in fast jeder Familie oder zumindest erweiterten Familie Tote und Verletzte zu verzeichnen sind. Das macht eben auch was mit den Leuten mental. Da geht es darum, wie können die eigentlich diesen Belastungen trotzen. Und der Arzt, mit dem Wolfgang und ich gesprochen haben, hat eben uns ein Buchprojekt vorgestellt, wo es darum geht, in Form eines Ratgebers diesen posttraumatischen Belastungsstörungen insofern entgegenzutreten, als dass man Erfahrungen von anderen, wie sie damit umgegangen sind, mit möglichst vielen teilen wollen. Das möchte man über das Buchprojekt machen. Und da ist auch für uns eigentlich schon in der Ukraine die Entscheidung gefallen, dass wir das eben auch mit unterstützen werden, auch finanziell, dass wir auch gucken, dass wir eben auch unsere Kunden, also die wehrtechnische Industrie in Deutschland auch ansprechen werden. Wie wir es genau machen, werden wir jetzt noch besprechen müssen, aber wir werden auf jeden Fall dort auch unterstützen.
Und die möchten ihre Erfahrungen mit PTBS auch gerne mit uns teilen und haben uns darum gebeten, die Verbindung herzustellen nach Deutschland. Und das kann ich ganz gut über meine alten Verbindungen hinbekommen. Und wie sehr der Krieg, der jetzt seit 10 Jahren dort herrscht, auch Einfluss nimmt auf persönliche Situationen, haben wir erlebt, als wir mit jemandem gesprochen haben, der 2014 im Krieg schwerst verwundet worden ist und wie sehr er da heute noch drunter leidet.
Man muss an der Stelle auch nochmal sagen, wenn wir hier aus Deutschland heraus gucken, dann haben wir uns ja auch alle ziemlich gemütlich hier eingerichtet. Wir sprechen immer davon, dass wir auch aus diesen Komfortzonen rauskommen müssen oder dass wir die Komfortzone stretchen müssen, um resilienter zu werden. Aber wir müssen uns natürlich auch ganz ehrlich fragen, wer macht das eigentlich tatsächlich? Wer ist in der Lage oder wer ist bereit dazu, auch mal auf Urlaub zu verzichten? Wer trainiert sich körperlich sodass er auch über eine gewisse psychische Resilienz auch verfügt? Und insofern haben wir schon, weil ja auch dahin deine Frage ging, ganz harte Gegensätze zwischen dem, was wir jetzt auch mit den Ukrainern im Gespräch erlebt haben, Resilienz, Willenskraft, Energie pur. Und ohne jetzt, ich sag mal, uns kleinreden zu wollen, muss ich aber sagen, das erfahre ich hier nur mit wenigen Menschen, mit denen ich rede, im Vergleichbaren.
Wolfgang, wie hast du die Menschen wahrgenommen jetzt außerhalb der Gespräche? Ihr wart ja auch dort, seid ja auch irgendwo untergebracht gewesen, ihr habt ja auch irgendwo gegessen. Guckt man da nochmal genau hin? Schaut man in Gesichter? Wie läuft das dann?
Also wir sind da nicht unmittelbar, haben wir nicht mit Leuten gesprochen, außer vielleicht im Hotel. Aber es war ein Eindruck war schon bei uns da. Wir haben zweimal einen Luftalarm erlebt über Tag und das Leben ging weiter. Die Leute sind weiter zum Einkaufen gegangen, sind weiter mit ihren Autos gefahren, weil auch der Alarm nach kurzer Zeit dann abbrach. So, das wurde uns dann mitgeteilt, wenn das nicht permanent weiterläuft, dass dann abgefangen wurde oder der Einschlag erfolgt ist und dann keine Gefahr mehr herrscht. Die lernen mit dieser Situation natürlich auch zu leben. Und so war der Eindruck nicht so, als wenn man mitten im Krieg drin ist, jedenfalls nicht in Kiew. Das sieht im Osten der Ukraine natürlich völlig anders aus. Mhm.
Noch einmal ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, in Deutschland ist für die Beschaffung das BAAINBw zuständig. Konntet ihr in der Ukraine auch mit Beschaffern sprechen?
Ja, wir haben neben circa 2 Dutzend Vertretern aus Wissenschaft, Entwicklung und der Herstellung auch mit Vertretern der Behörde für internationale Beschaffung sprechen können. Diese Abteilung ist unmittelbar dem Verteidigungsministerium zugeordnet, ist relativ neu und dient der Bündelung aller Beschaffungen im Ausland nach europäischem Vorbild. Das dient uns unter anderem auch zur Verhinderung von Korruption. Die Orientierung dabei, das war deutlich herauszuhören, ist eindeutig am sofort verfügbaren, kostengünstigen Lösungen orientiert. Und wir haben auch zwischen den Zeilen lesen können, dass deutsche Produkte, obwohl sie zum Teil qualitativ bestens geeignet wären, oftmals zu teuer sind. Und dann kommen sie nicht zum Zuge und teilweise nicht mal in die engere Auswahl. Und das erschwert dann auch zukünftige Geschäftsbeziehungen, wenn man da nicht einmal den Fuß in der Tür hat.
Matthias, wie wollt ihr jetzt mit diesen Potenzialen umgehen? Wie könnt ihr ganz konkret euren Kunden jetzt mit den Eindrücken aus Kiew helfen?
Ja, wir sind ja teilweise schon mit ganz konkreten Aufgaben seitens unserer Kunden ins Land gefahren, um eben auch festzustellen, sind die Bedarfe so, wie wir uns das hier aus Deutschland heraus oder eben auch aus der Perspektive der Kunden vorstellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir, dafür ist eben auch dieser Podcast-Mittel, uns natürlich auch anbieten für Unternehmen, die möglicherweise nicht in die Ukraine fahren wollen oder fahren können, sich aber jetzt überlegen, ob deren Produkte oder Dienstleistungen möglicherweise eben auch interessant sind für die Ukraine. Um noch konkreter zu werden, wir sind ja, Wolfgang hat das ausgeführt, mit den Beschaffern dort im Gespräch. Die haben auch Interesse an dem, was wir eben auch anbieten können. Das heißt, wir kennen ja, eigentlich alle Unternehmen in Deutschland. Wir haben da wirklich einen sehr guten Überblick. Und die überlegen eben in die Richtung, uns auch zu nutzen, um zu schauen, ob die Bedarfe, die sie in der Ukraine haben, eben auch von den Unternehmen, die in Deutschland sind, eben auch gedeckt werden können. Vielleicht hier auch nochmal genauer, was Bedarf heißt und was auch der Faktor Zeit heißt. Wenn wir beispielsweise über Drohnen sprechen, dann ist es so, dass die selbst Drohnen herstellen können, dass die auch mit einem Unternehmen aus Deutschland schon jetzt jahrelang eben auch arbeiten und sich damit eben auch schon ziemlich sattelfest in diesem Thema Drohnen auch sehen. Hier geht es zum Beispiel auch darum, dass diese Drohnen sehr einfach sind, das heißt sehr schnell zusammenbaubar sind, um dann eben auch an bestimmte Orte auch zu bringen. Wir haben mit einem Oberst dort auch gesprochen, der auch gleichzeitig Eigentümer von einem Unternehmen war, der uns das wirklich sehr eindrucksvoll auch geschildert hat. Wenn wir dann über Zeit sprechen, dann ist auch Zeit ganz anders gemeint als noch hier in Deutschland. Zeit heißt dort heute. Also die wollen heute das haben, weil sie werden jetzt angegriffen und sie brauchen, ich sag mal, das Gerät, was Wolfgang aufgezeigt hat, das will ich jetzt nicht wiederholen, das brauchen sie auch wirklich jetzt. Wenn wir über zum Beispiel auch Instandsetzung sprechen, dann meinen die nicht, und da wiederhole ich wortwörtlich, was eben auch die Leute aus der Beschaffungsorganisation uns gesagt haben, da meinen die nicht 3- oder 4-monatige Zyklen, sondern es soll sehr nahe an, ich sag mal, oder soll im rückwärtigen Raum, so formuliere ich jetzt mal, militärisch repariert werden, instand gesetzt werden, gewartet werden, damit das eben auch direkt wieder an die Front kommen kann. Also ganz, ganz kurze Zeiten, weil sie sind eben im Krieg. Das war in jedem, in jedem Gespräch ganz, ganz klar. Und sie brauchen die Unterstützung jetzt. Und insofern glaube ich auch, dass wir dadurch, dass wir direkt vor Ort waren, auch das direkte persönliche Gespräch eben auch geführt haben, dass wir damit jetzt eine ganz andere Grundlage eben auch für die weitere Zusammenarbeit und auch für die weiteren Schritte auch legen konnten.
Also wenn ich das so sagen darf, ich habe das Gefühl, dass diese Reise euch ein Stück weit verändert hat. Das wäre auch meine letzte Frage an euch beide. Wolfgang, du vielleicht zuerst, hat diese Reise deinen Blick auf den Krieg und auf die Situation vor Ort verändert?
Das will ich nicht unbedingt sagen, aber man merkt schon, dass die Leute vor Ort auch vor Optimismus strotzen. Sie denken an die Zukunft und sie denken nicht, dass sie diese Auseinandersetzung verlieren werden. Sie sind, schauen voraus und wollen etwas erreichen. Und so wie wir die Leute kennengelernt haben, können sie das auch.
Matthias, du?
Bei mir, also die Reise hat schon was mit mir gemacht. Auf der einen Seite waren wir immer ja sehr rational, nüchtern in den Gesprächen, haben über militärische Bedarfe und deren Deckung auch gesprochen, so wie Wolfgang und ich das jetzt gemeinsam dargestellt haben. Wir haben ja eben aber auch Schwerverwundete getroffen, mit denen wir im Gespräch waren. Also das macht schon was mit einem, weil diejenigen ja eben auch für ihr Volk und für die Freiheit ihres Volkes ganz, ganz starke Verletzungen eben auch in Kauf genommen haben. Und dann erinnere ich mich noch an eine Situation am Bahnhof, wo eben auch eine Gruppe von Ukrainern saß, die eben alle links- oder rechtsseitig amputiert waren und dann mit Prothesen rumgelaufen sind. Das sieht man ja so hier nicht, beziehungsweise nicht so geballt. Also ich habe schon sehr viele Unterschenkel amputierte Menschen dort auch in Kiew gesehen. Und damit wird natürlich ganz deutlich, die haben diese körperliche Versehrtheit dafür eingetauscht, eben wirklich an der Freiheit ihres Volkes ganz stark zu arbeiten, ihr Leben dafür zu geben oder auch Teil ihres Lebens. Und wenn man dann mit denen spricht und dann auch erfährt, und Wolfgang hat das ja auch gesagt, dass die trotzdem voller Willenskraft und Mut sind und Energie und dann eben auch diesem Siegeswillen, dann muss ich sagen, dann hat mich das schon auch sehr, sehr stark beeindruckt. Und das verarbeitet zumindest ich auch nicht jetzt von einem Tag auf den anderen. Und ich sehe das oder vergleiche das eben auch, und deine Frage vorhin hat ja auch darauf hingezielt, auch immer so ein bisschen mit dieser deutschen Mentalität und wie das so in Deutschland ist. Und ja, wir sind politisch an der Seite der Ukraine, aber ich wünschte mir eben auch, dass wir eben auch so in Bezug auf Wille, Energie, Resilienz und ich sag mal Kraft uns die Ukraine auch zum Beispiel nehmen.
Ich glaube, das sollten wir einfach alle mal in aller Ruhe sacken lassen. Wolfgang, Matthias, ganz herzlichen Dank für die Eindrücke.
Danke, Tom.
Danke dir.
Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.